Es wird wieder wertgeschätzt, liebe Hörer, und zwar heute mit einem Spiel, das mir eher zufällig im Rahmen eines Humble Bundles unter die Finger geraten ist. Aber jetzt kann ich mit Fug und Recht sagen, ich habe endlich mein Pony und mein Leben ist ein Ponyhof. Darauf warte ich schon die ganze Zeit, André.
Das ist hinlänglich bekannt. Ich bin auch froh, dass du dir diesen Lebenstraum endlich erfüllen konntest. Aber jetzt bin ich umso gespannter, ob es denn auch den Erwartungen entspricht. Viele Leute kriegen das Pony dann und dann müssen sie es füttern und müssen seine Scheiße aufschaufeln und dann finden sie es gar nicht mehr so toll.
Deswegen ist ja eigentlich mein eigentlicher heimlicher Lebenstraum, ist ja ein Wal im Garten. Aber mir sagen immer wieder die Leute, das sei irgendwie schwierig und dann Artenschutz und wie willst du den überhaupt in den Garten transportieren? Und da denke ich mir immer, weißt du, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, auch für einen Pottwal.
Mein Wille
Aber
ist auch ein Wal.
das sowieso. Aber ja, es geht heute um A Pony Island. Und Pony Island ist ein Spiel, das man wahrscheinlich am idealsten genießt, indem man so gut wie gar nichts dazu weiß. Deswegen will ich mit einer ehernen Tradition der Wertschätzung brechen an dieser Stelle und die Wertschätzung vorwegnehmen. Wer also einfach mal meinem Urteil vertrauen will, unbesehen sozusagen, unbegründet, dem sage ich an dieser Stelle Folgendes. Wer auf ungewöhnliche Spiele steht, die so eine Metafiktionserzählung beinhalten, die so ein bisschen was über das Spielen an sich sagen und über die Rolle des Spielers und die Rolle des Spiels und das gleichzeitig in einen sehr spartanischen, aber stimmigen 8-Bit-Look verpacken. Also man muss schon sich ein bisschen mit Pixeloptik und so weiter anfreunden können. Dazu noch ein leichtes Faible für, ich sag jetzt mal, Logikrätsel und Jump-and-Run-Passagen hat, der kann die $5, die Pony Island bei Steam kostet, unbesehen ausgeben. Spiel ist ungefähr 3 bis 4 Stunden lang. Also mit 4 Stunden ist man schon am oberen Ende der Fahnenstange. Ich glaube, ich habe so 3,5 zum Durchspielen gebraucht und ich hatte von Anfang bis Ende Spaß damit und für 5 € ist es das definitiv wert. So viel vorweggeschickt für die, die jetzt an der Stelle vielleicht sagen wollen, okay, wenn der Jochen das sagt, dann glaube ich ihm das einfach mal unbesehen, lass mich überhaupt nicht spoilern und gehe los und kaufe das. Bist du schon überzeugt?
Sind wir fertig, oder? Können wir heute früh nach
Ja.
Hause gehen?
Ja. Nee, bist du schon, habe ich dich jetzt schon überzeugt oder
Mich
bist
muss
du mehr
man
der?
gar nicht überzeugen. Ich habe ja schon mal reingespielt in Pony Island. Also ich habe es nicht durchgespielt. Ich habe das nur, mein Bruder hat angefangen, das zu spielen und dann habe ich dazugeschaut und habe ein bisschen selber gespielt. Und ich habe dir damals ja sogar gesagt, es ist hervorragend bekloppt.
Richtig, es ist schön bekloppt, wobei man es jetzt nicht, also wenn du, weißt du, wenn ich so beklopptes Spiel höre, dann denke ich an irgendwas total Abgedrehtes. Und ja, es ist ein bisschen, es ist tatsächlich abgedreht, aber es ist jetzt nicht so unter der bekloppt humorig Schiene, sondern eher so auf so einer Meta-Bekloppt-Ebene, was wunderbar funktioniert. Ich will mal ganz kurz erzählen, worum es bei Pony Island geht. Bei Pony Island spielt man einen Spieler, der Pony Island spielt. Das heißt, das Spiel findet in seinem fiktiven Kontext in einem Spielautomaten statt. Also der Avatar, den man sozusagen spielt, der auch gar keine Identität hat und der offensichtlich nur dafür existiert, damit das Spiel mit dem tatsächlichen Spieler sprechen kann, der steht an diesem Spielautomaten und spielt das Spiel namens Pony Island. Dann wird er sozusagen in diesen Spielautomaten hineingezogen. Er muss also seine Seele aufgeben, wie das Spiel am Anfang sagt. Und dann findet man relativ schnell raus, dass dieser Spielautomat anscheinend besessen von einem Dämonen ist, beziehungsweise vom Teufel selbst, der im Hintergrund als Game Designer an diesem Spiel rumschraubt und das Spiel verändert und das Spiel neu programmiert. Und der Spielzweck besteht eigentlich darin, aus diesem Spielautomaten wieder herauszukommen und die anderen verlorenen Seelen, die da drin gefangen sind, zu befreien. Okay, das ist ziemlich bekloppt.
Ach so, war das
Ich dachte, du sagst jetzt
ist das
was
ein
zum Thema
Stichwort
bekloppt.
gewesen? Ich habe schon gesagt, dass es ist im besten Sinne bekloppt. Ja, also auch es ist ja auch so eine mehr oder minder eine Ansammlung von Minispielen, so wie ich das gesehen habe. Man würde nicht hingehen, ehrlich gesagt, und behaupten, jedes für sich genommen sei spielerisch eine Offenbarung. Aber durch den Kontext, weil es halt alles so wunderbar abgedreht und verrückt ist, dadurch finde ich, war es halt so ein Spiel, wo ich gedacht habe, das ist geil, das gefällt mir, das ist kreativ. Das ist halt so auch Fourth Wall Breaking, The Video Game. Und das sind alles Sachen, die sind mir sympathisch.
Ja, jetzt hast du einige der Themen schon sehr gut vorne weggefasst, also mit dem Fourth Wall Breaking oder wie man auf Deutsch sagen würde, dem Brechen der vierten Mauer, wo man so ein bisschen damit meint, dass sich das Spiel eben oder dass sich die Erzählung nicht innerhalb ihres Kontexts bewegt, sondern tatsächlich diesen Kontext verlässt und direkt mit dem Zuschauer dann redet, im Theater jetzt zum Beispiel oder im Falle von Spielen, wenn das Spiel direkt den Spieler anspricht, was Pony Island an vielen Stellen tut. Jetzt kommen wir ganz kurz zum Gameplay, weil du hast gerade gesagt, es ist eine Ansammlung von Minispielen. Und eigentlich gibt es zwei Hauptspielelemente in dem Spiel, nämlich das titelgebende Pony Island, das man immer wieder spielt. Das würde ich mal als ein sehr rudimentäres Jump-and-Run-Spiel bezeichnen. Man stelle sich da vielleicht ein rudimentäres 8-Bit-Mario vor. Man steuert da nämlich ein Pony, am Anfang hüpft es über Hindernisse hinweg, bis es am Ende einen Fahnenmast erreicht, wie man das aus Mario-Spielen teilweise kennt. Das ist der eine Spielbestandteil. Der wird im Laufe des Spiels, man spielt dieses Pony Island immer und immer wieder und das wird immer so ein bisschen komplexer. Am Anfang kann man, wie gesagt, nur über Hindernisse springen, später kann man dann schießen, dann kommt auch irgendwann noch hinzu, dass man eine kurze Zeit zum Beispiel über Abgründe hinweg fliegen bzw. schweben kann, dann kommen Gegner dazu, es gibt unterschiedliche Gegnertypen. Das Ganze wird nie besonders komplex, also man stelle sich da jetzt um Gottes Willen kein modernes Jump'n'Run vor, sondern es bleibt immer so ein bisschen auf diesem 8-Bit-Niveau, vielleicht wie man es auch aus alten Atari-Konsolen zum Beispiel noch kennt. Es schafft es aber sehr gut mit diesen ganz wenigen spartanischen Mitteln und im Kontext davon, dass das ganze Spiel eben nur 3 bis 4 Stunden lang ist, schafft es das relativ gut auch in diesem Jump'n'Run immer wieder was Neues zu bringen und auch tatsächlich an einigen Passagen wirklich herausfordernd zu sein, eben auf der Ebene, wie früher Spielhallenautomaten oder 8-Bit-Konsolen eben herausfordernd waren mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung standen. Das ist der eine Spielbestandteil. Der andere große Spielbestandteil ist, könnte man bezeichnen als ein Hacking-Spiel. Das wird meistens dann eingeführt, wenn man im Kontext dieses Spiels gegen den Teufel, der diese Maschine sozusagen korrumpiert hat, wenn man versucht, den auszutreiben, um es so rum zu formulieren, dann kommt relativ häufig eine Art Hacking-Spiel zum Einsatz. Das muss man sich so vorstellen, dass es auf dem Bildschirm 3 Reihen gibt. Und oben links fängt in der Regel, am Anfang ist das ein Schlüssel, der fällt von oben links nach unten und soll zu einem bestimmten Punkt, der meist unten links in der linken Dreierreihe sich befindet. Und dann kann man, oder die Aufgabe des Spielers besteht dann in der Regel darin, diesen Schlüssel zu seinem Endpunkt zu geleiten, indem er zum Beispiel Befehle einsetzt an vorgegebenen Positionen. Da kann man ihn dann nach rechts schicken und dann wieder nach links zurück und dann kommen später Teleportfunktionen hinzu. Das sind also so klassische Logikrätsel. Wie kriege ich den Schlüssel nach dort unten? Ab und zu mal oder im weiteren Spielverlauf wird das Ganze komplexer. Dann muss er nicht nur dahin, sondern dann muss er vorher auch noch gewisse Voraussetzungen erfüllen. Das heißt, das Schloss unten geht vielleicht nur auf, wenn du einen Wert auf einen bestimmten Zahlenwert erreichst, was dann bedeutet, dass du an bestimmte Stellen innerhalb dieser Dreierreihe erstmal den Schlüssel manövrieren musst, um Punkte zu sammeln, damit am Ende das Schloss aufgeht. Dann kommen Sachen dazu, wie dann darf er wieder aber nicht über eine andere bestimmte Stelle, weil die nimmt dir dann alle Punkte wieder weg. Es ist also ein klassisches Logikrätsel. Am Anfang, wie gesagt, immer in Form so eines Schlüssels, so eines Hacking-Minispiels, das so ein bisschen aufgebaut ist. Man kann sich das vielleicht vorstellen wie so einen Ladebildschirm früher beim C64. Dann läuft also sozusagen so ein bisschen der Programmcode, der wird dort simuliert. Im weiteren Spielverlauf ändert sich das dann tatsächlich ein bisschen, da will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Das Spielprinzip bleibt das gleiche, aber später macht man das dann mit Schmetterlingen, die man nach Hause geleiten muss. Das ist dann der Teil, wo es ein bisschen bekloppter wird, ist aber das gleiche Minispiel. Also das sind die beiden wichtigen, relevanten Spielbestandteile. Die machen auch einzeln und die funktionieren auch einzeln, weil genau wie das Jump-and-Run-Element funktioniert auch dieses Logik-Element A sehr gut für seine rudimentären Verhältnisse und auch da schafft es das Spiel relativ gut, das sehr, sehr simpel anzufangen, damit man es lernt und damit man da sitzt und sich auch am Anfang gleich schon schlau fühlt, ich hab's raus, und das im Laufe des Spiels dann immer komplexer wird und auch tatsächlich an manchen Stellen fordernd wird, ohne dass man jetzt davor sitzt und vielleicht irgendwie 2 oder 3 Stunden überlegen muss, wie man jetzt an der Stelle dann tatsächlich weiterkommt. Zwischen den beiden Spielbestandteilen gibt's immer noch ein paar kleinere Rätsel, die meistens als Kontext funktionieren, um die Geschichte ein bisschen weiterzutreiben. Also es kann passieren, dass du dich im Hauptmenü des fiktiven Pony Islands befindest und rausfinden musst, wie du aus dem überhaupt erst in das Spiel zum Beispiel reinkommst und dann klickst du dich halt durch die verschiedenen Optionen, die es in dem Hauptmenü geht und das Minispielchen besteht so ein bisschen darin, die richtigen Optionen auszuwählen, um das Hauptmenü zum Absturz zu bringen. Das sind aber relativ, das ist eigentlich der kleinere Spielbestandteil. Also das wesentliche Spiel besteht entweder aus den Jump-and-Run-Hüpf-Passagen von Pony Island oder eben aus den Logikrätseln.
Ja, dazu sei gesagt, auch wenn es nach diesem langen Monolog vielleicht anders erscheint, das ist nicht so kompliziert, wie es sich anhört. Was ich ganz cool finde, ist, das erinnert mich ein bisschen an Eternal Darkness. Also in Eternal Darkness gab es ja all diese Effekte, die so ein bisschen Wahnsinn simulieren sollten, wo es dann auf einmal den Anschein hatte, als würde deine Konsole abstürzen. Und das, was du beschrieben hast zum Beispiel, du willst im Hauptmenü, klickst auf Start Game und dann kommt auf einmal ein Fehler und dann musst du dann halt da irgendwo in diesem Programmcode irgendwie irgendwelche Symbole verschieben und sowas. Das erinnert mich so ein bisschen daran. Es spielt so ein bisschen mit den Erwartungen und versucht einen so zu überraschen. So ein bisschen wie einen Film, der weiß, an welcher Stelle du den Jumpscare erwartest und ihn dann extra an eine andere Stelle verlegt. So ein bisschen ist das auch mit den Gags oder mit diesen, sag ich mal, diesen kleinen subversiv eingeflochtenen Minispielen in Pony Island.
Ja, das ist ein ganz guter Vergleich. Wobei mir jetzt auch nicht denken sollte, wenn ich vorher irgendwie Teufel und Demonic Possession und so weiter gesagt habe. Also es ist jetzt kein Horrorspiel oder so. Es bewegt sich tatsächlich sehr auf dieser Metafiktionsebene, würde ich argumentieren. Und es will auch tatsächlich an den Stellen, wo es so ein bisschen Aussage treffen will, will es mehr Aussagen darüber treffen, wie gehe ich als Spiel mit dir als Spieler um, wie gehe ich mit deinen Erwartungen um, was macht eigentlich so ein Spiel im Hintergrund? Also der Teufel ist zumindest in meiner Interpretation, also ist halt der Spieldesigner, der dem Spieler die ganze Zeit ja Hindernisse in den Weg legt und Knüppel zwischen die Beine werfen will und der sich dann auch teilweise zum Beispiel mal fürchterlich aufregt, wenn er der Meinung ist, du habest gerade gecheatet und mit Cheatern will er eigentlich nichts zu tun haben. Es geht um solche Themen und auf der Ebene funktioniert das brillant, finde ich. Es gibt zum Beispiel eine Stelle, ich versuche ja so wenig wie möglich Konkretes hier irgendwie zu verraten, selbst für die Leute, die jetzt sagen, nee, ein bisschen was kannst du mir verraten, sonst hätte ich ja am Anfang schon deine kurzen Einführungsmonolog aufgehört, aber auch da will ich nicht zu viel sagen, weil es echt viel gewinnt, wenn man selber spielt. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da simuliert das Spiel, dass es abstürzt. Und du hast dann als Spieler die Möglichkeit und dann kommt halt auch dieses Windows-Fenster, dieses klassische, die Anwendung reagiert jetzt nicht. Und du kannst dann draufklicken auf Antwort des Programms, warten, dann geht's weiter. Oder du klickst auf Beenden und dann hört auch das Spiel auf. Und im ersten Moment, also bei mir, da ich das Spiel auch auf Englisch spiele und dann die Fehlermeldung auf Englisch kam, gibt übrigens eine deutsche Version, die ist auch sehr ordentlich. Ich habe tatsächlich gedacht, das wäre abgestürzt. Also ich bin da voll drauf reingefallen, obwohl ich in dem Kontext des Spiels eigentlich echt hätte auf die Idee kommen müssen, dass das halt ein Trick des Spiels ist. Aber ich habe dann mal auf, ja gut, dann beende halt geklickt und dann sitzt du halt wieder vor deinem Steam-Fenster. Was ich echt einen netten Trick finde. An einer anderen Stelle zum Beispiel simuliert es dann fiktive Steam-Nachrichten, die dir von einem fiktiven Freund geschickt werden, die dann im Spiel aufploppen, was auch ganz nett gemacht ist. Und das sind halt solche super Geschichten.
Also das ist ja wirklich, wirklich, das ist ohne Scheiß, das ist ziemlich geil, weil es ja quasi reale Freunde aus deiner Freundesliste dafür auch nutzt. Und das ist halt echt abgefahren.
Ach, das tut es?
Das tut es, ja.
Das wusste ich nicht.
So, da haben die sich halt dann auch irgendwelche SMS geschrieben, so, what the fuck schreibst du mir für komischen Scheiß auf Steam?
Das ist ja geil, das wusste ich nicht. Ich muss ja gestehen, ich bin absolut freundeslos auf Steam. Also ich gehöre jetzt zu den Leuten, ich habe auch im PSN-Network niemanden, außer jetzt den Dominik neulich, der mich geaddet hat. Ich glaube, ich habe auf Steam dich und den Martin Deppe und ansonsten, ich adde da auch keine Leute. Ich chatte nicht im Steam mit den Leuten. Mir ist relativ egal, was meine Freunde spielen und wenn es mir nicht egal ist in dem Sinne, dann rede ich mit ihnen drüber. Also diese ganzen Freundschaftsnetzwerke in so Online-Netzwerken, die benutze ich eigentlich gar nicht. Deswegen, ich hatte da einen fiktiven Typen. Wahrscheinlich, weil ich eine zu kleine Freundesbibliothek hatte für das Spiel.
Möglicherweise, ja. Also das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Feature, muss ich sagen. Wir merken uns aber diese Aussage beim nächsten Mal, wenn du behauptest, ich hätte keine Freunde.
Ja, du hast in der Realität keine. Ich habe nur bei Steam keine. Meine Freunde existieren tatsächlich.
Die Indizien sprechen eine andere Sprache.
Ach, vielleicht brauche ich dann. Für solche Spiele würde ich mir auch mal eine größere Steam-Freundesliste zulegen. Aber ich habe da tatsächlich genau zwei Leute drauf. Aber ja, genau, es sind halt solche Sachen, die das Spiel wirklich cool und auf eine sehr, sehr gute Weise umsetzt und die es auch wirklich lohnend machen. Also das sind schon zwei Highlights, deswegen muss man jetzt nicht sagen, ihr habt mir das komplette Spiel oder so weggespoilert. Es ist auch schwierig, darüber, über das Spiel und über die Qualitäten zu reden, ohne mal ein oder zwei von diesen Beispielen tatsächlich zu bringen. Sonst reden wir die ganze Zeit um den heißen Brei, deswegen auch der Disclaimer am Anfang. Und ja, ist vielleicht so ein bisschen der einzige Kritikpunkt, wenn man denn tatsächlich einen Kritikpunkt äußern wollen würde an dem, was das Spiel machen will und was es tatsächlich tut. Ich fand das Ende relativ enttäuschend. Also im Hinblick darauf, und ich will es jetzt nicht spoilern, im Hinblick darauf, dass es total viel Sinn ergibt in dem, was es macht, also was das Spiel am Ende von dir will, um es sozusagen zu beenden. Es gibt nur, also was das normale Ende angeht, es gibt tatsächlich auch noch ein alternatives Ende, das man sich freispielen kann. Aber was das normale Ende angeht, will es am Ende von dir eine Handlung, die im Kontext sau viel Sinn ergibt, die dich aber so ein bisschen zurücklässt mit einem Gefühl von, bin ich jetzt tatsächlich fertig mit dem Spiel? Ich meine, das ist komplett das, was es machen will. Und auf der Ebene funktioniert das fantastisch. Es hinterlässt dich aber gleichzeitig eben auch auf so einer etwas unbefriedigenden Note, was allerdings daran liegt, dass es dich genau auf der Note entlassen will. Deswegen kann man das wahlweise etwas enttäuschend oder total großartig finden.
Ich kenne das Ende nicht, deswegen habe ich da keine Meinung zu.
Ja, also ich kann es nicht viel klarer sagen, ohne zu viel zu verraten, aber es ist halt, auch das ist ja eine Leistung, wenn ein Spiel sagt, ich will, dass du am Ende ein bisschen enttäuscht bist.
Ja, das ist eine merkwürdige Entscheidung vielleicht, aber das stimmt schon. Aber wie ist denn das? Also mein Eindruck davon war, also wenn man jetzt darüber redet, was man an dem Spiel kritisieren kann, es ist schon, also es ist auf seine Art schon ein bisschen schön verschroben, aber es ist auch einigermaßen ausnehmend ein hässliches Spiel.
Ja, es ist, also man muss dazu sagen, das entstand auf einem, während eines Game Jam Wettbewerbs, ganz kurz, wer es nicht kennt, Game Jam Wettbewerbe sind Dinge, wo Spieleentwickler da sitzen und unter Zeitdruck, ich glaube, in dem Fall waren es 48 Stunden, ein Spiel from scratch neu schreiben. Meistens unter einem bestimmten Motto. Und das ist ursprünglich ist Pony Island auf so einem Game Jam entstanden. Das heißt, Spiele, die aus Game Jams entstanden sind, sehen in der Regel aus, wie Pony Island aussieht. Einfach weil man im Laufe dieser 24 Stunden, 12 Stunden oder 48 Stunden jetzt nicht sonderlich viel Zeit hat, noch besondere Assets zu designen. Deswegen sehen die meistens sehr spartanisch aus. Ich finde es aber tatsächlich nicht hässlich. Also im Gegensatz zu so manchen anderen von diesen modernen Indie-Retro-Look-Spielen, finde ich, hat Pony Island sogar einen Look, der da komplett dazu passt. Ich meine, es simuliert halt einen 8-Bit-Automaten. Insofern kann man jetzt selbstverständlich sagen, alles klar, es ist nun echt nicht auf der Höhe der Zeit, aber mein Gott, so haben die halt ausgesehen.
Die waren ja auch hässlich aus heutiger Sicht. Also wie gesagt, ich finde das Pony Island deswegen, ich finde es nicht schlimm, dass es hässlich ist, weil es originell ist. Und das überstrahlt bei mir sowieso alles bei dem Spiel. Also auch spielerisch ist es jetzt nicht die Granate oder sowas. Ich finde es halt aber trotzdem super, weil es halt kreativ und originell ist. Und auch die Grafik ist halt ungewöhnlich. Und sag ich mal, sie passt sogar ein bisschen zu diesem anarchischen, ja, keine Ahnung, mir ist alles wurscht, Ansatz, den das Spiel so ein bisschen verfolgt. Das ist alles ganz cool, aber es ist trotzdem hässlich. Also hässlich muss nicht unbedingt immer schlimm sein, aber hässlich finde ich schon.
Also es sieht halt aus, wie so ein Automatenspiel aus den 80ern halt nun mal ausgesehen hat. Ja, kann man auch hässlich finden. Ich würde es jetzt halt nicht kritisieren, weil es wird halt schwierig, ein Automatenspiel aus den 80ern zu simulieren, ohne hässlich zu sein.
Es kommt darauf an. Ende der 80er, da sind wir ja schon im Bereich von Mario und so, das sah natürlich viel besser aus. Farbpalette ist in der Hinsicht natürlich auch ganz interessant gewählt, ne? Also das hat eine Farbpalette eher so wie Anfang 80er, End-70er Spielkonsolen und so. Also es ist mehr Atari VCS, also 8-Bit trifft ja trotzdem zu, ist trotzdem ja ein 8-Bit-Prozessor in dem Atari 2600 drin gewesen, aber man sollte sich halt da nicht, also wenn man 8-Bit hört, denkt man vielleicht häufig eher so an die Grafik von einem NES und es ist eher nochmal eine Stufe davor.
Ja, teilweise. Du hast also noch nicht so weit gespielt. Also lass es mich so sagen, dieser Look, den man jetzt auch auf den Screenshots und so weiter ist nicht der einzige des Spiels. Es wird noch bunt.
Ja, aber wird's.
Doch, es wird sehr bunt.
Na gut, vielleicht kommt da noch was. Ich weiß es nicht. Ich will nicht beschreien. Ich will aber eigentlich vor allem auch darauf hinaus, dass man das durchaus eingestehen kann. Das ist, also dass ich zumindest, was ich gesehen habe, fand ich hässlich. Man sollte sich davon nicht abschrecken lassen. Ist vor allem das die wichtige Aussage, auf die ich eigentlich hinaus will. Es gibt vielleicht Leute, die denken sich, naja, ich guck mir das mal auf Steam an und sehen das und denken sich, was ist denn das? Also, das ist mir too much. Und da würde ich sagen, nein, Freunde, gebt ihm eine Chance. Das ist es wert.
Das ist richtig, wobei das muss man ja bei vielen von den Indie-Spielen mittlerweile dazu sagen. Ich meine, der Disclaimer, es ist zwar hässlich, aber es ist geil, der trifft halt auf, also wenn man es jetzt rein auf die Technik machen will und nicht unbedingt auf Art-Design und so weiter, dann trifft der mittlerweile auf so viele Indie-Spiele zu, dass man ihn eigentlich auch wieder weglassen kann. Ich meine, man sollte natürlich dazu sagen, hier, guck dir mal den Screenshot an, so sieht's halt aus, diese Optik, Atari VCS, oder?
Stehe ich auf dem Schlauch. VCS, genau, Atari 2600 ist es eigentlich bekannter.
Es kostet, wie gesagt, 5 € und ich hätte es zu keiner Zeit bereut, diese 5 € tatsächlich ausgegeben zu haben. Ich habe es tatsächlich, wie eingangs erwähnt, in einem Humble Bundle billiger bekommen. aber die 5 Euro wären es locker wert gewesen. Ich hatte von vorne bis hinten meinen Spaß mit dem Spiel. Es ist jetzt nicht so großartig, würde ich argumentieren, wie es teilweise von Kollegen gesehen wurde. Also es hat durchaus den ein oder anderen hohen 80er oder 90er bekommen. So weit würde ich nicht gehen. Ich würde aber sehr wohl auf einer grünen Wiese zu einer 8 davor schreiben. Sie wäre wahrscheinlich eine niedrige 8, aber für das, was es sein will, für das, was es letztlich ist und für das, was es kostet, ist es eine absolut klare Kaufempfehlung, wenn man nur ansatzweise was mit den Themen anfangen kann, über die wir jetzt in den letzten 20 Minuten gesprochen haben und auch kein Problem damit hat, dass es vielleicht an manchen Stellen im positiven Sinne einfach ein bisschen bekloppt ist und dass es teilweise mehr über das Wesen des Spiels und die Beziehung zwischen Spieler und Spiel und Spieler und Entwickler zu sagen hat auf seine etwas satirische, überzogene Art und Weise, dann ist das eine absolut klare Kaufempfehlung. Rausgehen, kaufen, 3 Stunden Spaß damit haben.
Ja, das ist doch meine klare Empfehlung. Da will ich gar nicht mehr groß was dazu sagen. Herr Gebauer, geleiten Sie die Herrschaften doch bitte hinaus.
Meine Herrschaften, ich geleite Sie. Sie sehen die Tür dort vorne. Es war wieder wunderbar, dass Sie bei uns zu Gast waren. Wir bedanken uns ausdrücklich bei Ihnen als Herrschaften dafür, dass Sie Unterstützer dieses Podcasts sind. Und wir hören uns schon demnächst entweder bei einer anderen Wertschätzung oder bei einem unserer anderen Unterstützerformate wieder. Machen Sie es gut. Bis dahin.